Hallo Welt und herzlich willkommen zu Pixeldiskurs, eurem Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: Was ist eigentlich Genshin Impact? Verführerisch klingt zunächst die Prämisse. Ein elaboriertes Open-World-RPG, überdeutlich inspiriert von The Legend of Zelda Breath of the Wild und das auch noch komplett kostenfrei. Im Hintergrund lauert allerdings eine Lootbox-ähnliche Gacha-Mechanik. Wir diskutieren unsere Ersteindrücke zu Genshin Impact. Außerdem geht es um Tomb Raider, um imperative Ziele und die Augenmaschine in Dead Space 2. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 207 mit
Tascha Balduff
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag, der 11. Oktober des Jahres 2020 und der Pixeldiskurs-Podcast ist für euch da. Diesmal mal wieder mit Tascha, die seit geraumer Zeit schon nicht mehr vor dem Mikrofon saß, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ich glaube, also bestimmt 4 Wochen, wenn nicht sogar 5 oder so. Also schon lange nicht mehr, ja.
Du bist umgezogen und hast deshalb eine kleine Auszeit genommen von der Sendung. Bist du mittlerweile wieder eingerichtet?
Ja, ich habe den Moving Simulator gespielt, intensiv die letzten 4 Wochen und bin jetzt aber ganz gut angekommen in meinem eigenen kleinen Büro, was mich sehr erfreut, in dem ich dann auch schön unsere ganzen, das Auna und alles toll aufbauen kann und meine Ruhe habe beim Aufnehmen. Das ist sehr schön. Ja, ich bin gut angekommen und bin jetzt wieder am Start. Leider, tut mir leid, ich bin jetzt wieder da. Ja, der Steady-Zuwachs wird gleich wieder einbrechen. Ja, ich bin zurück.
Ja, dann kamen gerade die Leute und haben sich gedacht, endlich ist die Tascha nicht mehr dabei. Hast du denn in den vergangenen Wochen nebst deines Umzuges auch dich irgendwie mit Spielen befassen können? Weil das sind ja oftmals so Zeiten, in denen man eigentlich sehr beschäftigt ist mit ganz anderen Dingen als Computerspielen.
Ja, vor allem, weil ich ja auch dann erstmal in der neuen Wohnung gar kein Internet und nichts hatte. Und das, ich habe festgestellt, es ist echt schwierig, dass man heutzutage eigentlich gar nichts mehr offline spielen darf. Also selbst für Sachen wie die Sims habe ich Internet gebraucht, zumindest um mich mit Origin zu verbinden und das Spiel zu starten. Und dann habe ich das immer von irgendwelchen räudigen Handy-Hotspots aus erledigt. Aber das kann ich eigentlich gar nicht nachvollziehen. Warum darf ich denn Singleplayer-Titel, die ich nur alleine spiele, warum muss ich denn dafür online sein?
Das war ursprünglich der Grund für die Einführung dieses Systems, das Digital Rights Management, also im Grunde eigentlich Kopierschutz, ne, in dem dann eben durch die Online-Verbindung sichergestellt werden konnte, dass deine Kopie tatsächlich auch eine Originalkopie dieses Spieles ist. Und natürlich dann auch weiterführend solche Dinge wie Synchronisierung von Patches, damit du immer die neueste Version hast und so weiter. Also
ich habe mich sehr darüber geärgert. Aber als ich dann wieder Internet hatte, habe ich tatsächlich mal meinen Pile of Shame angegriffen, weil ich ja auch noch ein bisschen Urlaub hatte und habe angefangen, dass neue, in Anführungsstrichen, das Tomb Raider Remake zu spielen.
Das erste Reboot, also das, was einfach nur Tomb Raider heißt.
Heißt einfach nur Tomb Raider, genau.
Genau, das ist das Reboot damals von, ich glaube, 2015 oder 2013,
ja. Auf jeden Fall gab es das for free, up for grabs in der Corona-Krise und da habe ich gedacht, cool, das lade ich mir mal runter, weil Tomb Raider ja so einer meiner Gaming-Erstkontakte war und ich als junges Mädchen das doch ziemlich cool fand damals. Und dann habe ich gedacht, dann spiele ich das jetzt mal. Bin noch nicht so weit gekommen, weil ich dann in was anderes geswitcht habe. Da werden wir ja aber im Thema der Woche noch drüber sprechen. Aber so bisher war ich jetzt nicht so begeistert von Tomb Raider, dem Remake.
Du warst nicht so begeistert?
Ja, allein schon, also ich spiele ja auf dem PC. Und man merkt, dass das Spiel eigentlich für Konsolen gemacht ist und dass das nur ein PC-Port ist. Und der ist nicht besonders gut gemacht, weil es gibt sehr viele Quicktime-Events. Zumindest gab es die jetzt in dem Spielabschnitt, den ich gespielt habe. Und die sind sicherlich auf dem Controller besser spielbar als auf dem PC, weil das war dann irgendwie erst hier die Pfeiltasten rechts, links und dann aber urplötzlich E, das ist so ganz am anderen Ende des Keyboards. Und ich habe mich dann prinzipiell, musste ich mich durch diese Sequenzen sterben, bis ich den Ablauf der Tasten dann einmal kannte und dann ging's auch. Aber dann irgendwie so weit weg plötzlich irgendwie eine Taste zu greifen, die erstmal zu finden und die dann so schnell drücken zu müssen, das war schon sehr, sehr anstrengend und umständlich.
Das war noch die Hochphase der Quicktime-Events. Ne? Das war ja noch so die Zeit von Uncharted 3, glaube ich, und The Last of Us. Weiß gar nicht, ob das zu dem Zeitpunkt schon. Doch, das müsste auch so um den Zeitpunkt erschienen sein. Da waren gerade auch insbesondere in diesen Third-Person-Action-Adventures waren also Quicktime-Events eigentlich allgegenwärtig. War Standardmöglichkeit der interaktiven Einbindung in Cutscenes.
Ja, ich mag die eh nicht sonderlich, ja. Und wenn die dann auch noch so super kompliziert irgendwie sind, dann mag ich die noch viel, viel weniger. Und ich bin auch gespannt. Ich werde das weiterspielen in den nächsten Wochen. Ich hoffe, wir sehen eine Character-Development-Geschichte bei Lara Croft. Weil es ist schön, dass sie ein bisschen mehr Charakter hat und mehr macht als Aber es hat jetzt so, ich weiß nicht, wenn du so diese ja, so ein bisschen so auch die Heldin deiner Kindheit vor dir hast, weil das war damals ja was ganz Besonderes für mich als Mädel, dass das mal eine Frau war, die man da spielen kann und die dann da irgendwie Abenteuer bestreitet, war für mich großartig. Lara Croft war mein Idol. Ich habe auch jahrelang den Lara Croft Gedächtnis Pferdeschwanz getragen. Und wenn die dann plötzlich da so sitzt und muss sich ständig irgendwie selbst Mut zusprechen und ruft dann irgendwie ihren Sugar Daddy oder was das sein soll, den hast du dann auf einmal am Telefon, oh, kannst du mich nicht abholen? Und dann sitzt du nur so da und denkst dir, wer bist du? Du bist nicht Lara Croft. Also so Persönlichkeit generieren finde ich gut, aber sie ist aktuell, im frühen Spielverlauf ist sie doch sehr weit entfernt von dem, was ich mit ihr eigentlich verbinde. Ich hab aber noch die Hoffnung, dass wir da so eine Character-Development-Geschichte bekommen, dass sie dann im Spielverlauf irgendwie zu ihrem Selbstbewusstsein findet und vielleicht auch etwas weg von dieser sehr merkwürdig anmutenden Beziehung mit diesem älteren Mann. Das fand ich sehr irritierend.
Das tut sie tatsächlich. Also es ist ja im Grunde auch ein Prequel, könnte man sagen, da ja Lara zu Beginn von diesem Tomb Raider-Reboot gerade aus der Uni kommt, glaube ich, und irgendwie zu ihrem ersten archäologischen Projekt unterwegs ist. Zu dem Zeitpunkt ist sie natürlich noch nicht die Actionheldin, die sie dann werden wird. Mein Problem war tatsächlich eher, dass diese Entwicklung, diese Figurenentwicklung für meinen Geschmack zu schnell ging, also hin zu der Actionheldin, weil sie das schon relativ bald wird. Also ich glaube, du wirst sehr schnell feststellen, okay, es ist doch diese Lara. Also innerhalb von 2-3 Stunden wird sie zu Power-Lara.
Das finde ich sehr gut, weil genau auf die habe ich ja eigentlich gewartet.
Es gibt dann ja auch noch einige Nachfolger. Es gibt ja mittlerweile noch Rise of the Tomb Raider und so weiter. Also die Titel habe ich jetzt nicht gespielt. Ich habe mich aber damals mit diesem Tomb Raider Reboot durchaus vergnügt und hatte damit eigentlich eine ganz gute Zeit. Es gab einige Kritikpunkte, so ich fand es gut, aber nicht sehr gut, wenn ich mich recht entsinne.
Ich habe bisher auch wirklich Spaß damit. Es ist jetzt nicht so, als ob ich das jetzt total schlimm finde. Ich hoffe, die Quicktime-Events werden ein bisschen weniger und Lara wird ein bisschen mehr Lara und dann bin ich, glaube ich, ganz gut damit.
Ja. Ich habe tatsächlich mittlerweile mit God of War, man könnte sagen, meinen Frieden geschlossen. Oh. Denn ich hatte in den letzten Wochen eine intensive God of War-Zeit. Es war also ganz fantastisch, ein ganz grandioses Spiel, einer der besten Titel, die ich Zeit meines Lebens jemals gespielt habe, zweifelsohne. Ich habe darüber schon in den letzten Folgen sehr viel gesprochen, deshalb klammere ich das hier etwas aus. Ich will nur dazu sagen, dass ich mich noch lange auch nach Abschluss der Story mit den optionalen Nebenaktivitäten vergnügt habe und die auch allesamt fantastisch sind. Letztendlich habe ich etwas gemacht, was ich sehr selten nur mache. Ich habe aufgegeben. Oh. Eigentlich mache ich ja immer alles. Und ich kann eigentlich auch schlecht aufgeben, dass ich irgendwie sage, ich spiele das Spiel jetzt bis zu dem Punkt und dann höre ich aber auf. Aber, Tascha, es gibt in God of War gibt es eine Reihe von Walküren. das sind die, man könnte sagen, die stärksten Gegner im Spiel. Und ich glaube, sie sind 8 an der Zahl, die man besiegen muss. Die haben alle so ihre eigenen Fähigkeiten. Und das habe ich auch geschafft. Das hat großen Spaß gemacht. Es war eine unbedingte Herausforderung und ich habe mir teilweise wirklich die Zähne daran ausgebissen. Aber ich habe es geschafft. Und dann allerdings kommt die letztendlich krönende Konfrontation im wahrsten Sinne des Wortes, denn man wird dann mit der Königin der Walküren konfrontiert, die sozusagen alle Fähigkeiten dieser anderen 8 Walküren in sich vereint, somit extrem schwer berechenbar ist und ein unheimlich starker Gegner. Also für mich als Person, die lächelnd Bloodborne gespielt hat, war das wirklich dann doch zu viel. Also ich habe dann gemerkt, ich könnte es schaffen. Ich habe es, glaube ich, 2-3 Tage habe ich gegen diese Walkürenkönigin gekämpft. Und dann, also immer wieder. Ich habe nicht durchgespielt, sondern immer mal wieder. Und habe dann gedacht, ich könnte es schaffen, wenn ich jetzt sage, ich setze mich jetzt wirklich hin und grinde mich noch so ein bisschen hoch und sorge dafür, dass ich das allerbeste Equipment habe und dann trainiere ich wieder und wieder. Und das ist schon, das ist machbar. Das kann man schaffen. Man muss dazu sagen, ich spiele es natürlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und habe dann aber gedacht, das ist es mir eigentlich gerade nicht wert, nochmal diesen ganzen Prozess zu durchlaufen, um überhaupt in die Situation zu kommen, dass meine Chancen realistisch sind. Das wäre mir zu langwierig gewesen und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Sigrun, die Königin der Walküren, hat mich bezwungen und ich habe dann gesagt, okay, für mich ist das Spiel an dem Punkt aber auch wirklich abgeschlossen. Ich habe fast alles andere gemacht und insgesamt habe ich dann erst über eine Gratulationsmail von Sony erfahren, die ich bekommen habe. Habe ich mir im Postfach gefunden. Sony hat mir gratuliert, weil ich God of War auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt habe. Und in dieser E-Mail stand auch, das war mir vorher gar nicht so klar, dass ich knapp 93 Stunden God of War gespielt habe.
Wow. Gut, das ist schon ordentlich.
Ja, also im Vergleich dazu, dass man auch durchaus auf einem normalen Schwierigkeitsgrad die Story innerhalb von 25 bis 30 Stunden durchspielen kann, sind 93 Stunden durchaus stattlich. Also das war sozusagen mein großes Projekt in den letzten Wochen. Und gegenwärtig bin ich dabei, das aber nur ganz kurz. Ich habe mich jetzt auf die Phoenix Wright Reise begeben. Phoenix Wright Ace Attorney, die Trilogie spiele ich gegenwärtig, ist 2014 erschienen, von Capcom gepublished. Und enthält die 3 ersten Phoenix Wright-Titel, Ace Attorney, Justice for All und Trials and Tribulations. Das ist ja im Grunde eine Visual Novel, in der Phoenix Wright, der ikonische Anwalt, Objection! Ja. Also hochdramatische Fälle löst in so einem, es ist alles sehr Anime-lastig und also sehr charmant, ein bisschen altbacken, da die Titel natürlich auch schon seit einer Weile raus sind. Das erste Ace Attorney ist 2001 erschienen. Aber es ist wirklich auf der Switch gegenwärtig auch ein tolles Spiel, weil man ist dann auch irgendwie unterwegs. Schön. Ich glaube, es war ursprünglich sogar auch ein DS-Titel, Nintendo DS-Titel. Und das macht sich auf der Switch einfach sehr gut. Das muss ich mir aber erst noch genauer anschauen, bevor ich dazu eine Einschätzung geben kann. Bist du mit Phoenix Wright vertraut?
Nein.
Das ist, glaube ich, schon so eine dieser spielkulturellen Ikonen, sage ich mal, so aus dem Nintendo-Spektrum. Wo wir schon bei japanischen Titeln sind, würde ich vielleicht noch den Pixel-Diskurs-Key an dieser Stelle hier verlesen, denn liebe Leute da draußen, wie ihr wisst,
oh, ja.
Jede Woche verlesen wir einen Code, den wir selber zugespielt bekommen von euch da draußen. Und in dieser Woche handelt es sich um Japanese School Life von Code JP.
Das klingt toll.
2016 erschienen. Hier ist die Beschreibung, die Steam-Beschreibung. Zitat. Welcomed by the fluttering of cherry blossom, the main character Brian starts a new high school life in Japan. Brian soon starts to get along with 2 girls in the same class after they start to talk to him. With their help, Brian gradually learns Japanese culture and customs. Zitat Ende. Das scheint also, ich habe das selber nicht gespielt, ich habe mir nur kurz den Trailer angeschaut und mir so ein bisschen was dazu durchgelesen. Ich lerne ja gerade gegenwärtig selber Japanisch und fand das ganz spannend, denn es scheint sich dabei tatsächlich um eine Visual Novel zu handeln, die nebenbei auch so die Essenz der japanischen Kultur zu vermitteln strebt.
Klingt sehr schön.
Und wenn ihr, liebe Leute da draußen, euch dafür interessiert, dann kommt hier der Steam Key. HZ8QA. F7NH4 T8PE. Das ist der Steam Key für Japanese School Life. Und wenn ihr, liebe Leute, da draußen in der Situation seid, dass ihr einen Key übrig habt und diesen gerne loswerden möchtet, vielleicht irgendeiner Person zugutekommen lassen wollt, die diese Sendung hört, dann könnt ihr mir gerne eure Codes schicken, simon@pixeldiskurs.de oder via Twitter einfach @pixeldiskurs, und dann werden wir eure Keys mit berücksichtigen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an alle, die teilgenommen haben an dieser Videospiel-Umverteilaktion. Nun würde ich sagen, begeben wir uns weiter in die Pixeldiskurs-Presseschau. Diesmal, wie in der letzten Woche ja etabliert, mit einem etwas neuen Chill-Hop-Jingle, den ich zusammengebastelt habe. Also hier diesmal entspannt in die Presseschau. Wie ihr wisst, liebe Leute, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Tascha, du wolltest vor allem zunächst nochmal eine Ankündigung loswerden, bevor wir uns tatsächlich mit den Artikeln für diese Woche befassen.
Genau, damit das nicht immer so aussieht, als würde ich nie irgendwas vorbereiten für die Presseschau. Also ich habe heute keinen Artikel dabei, weil ich gerade eine Rezension mache. Ich lese ein bisher sehr interessantes Buch, nämlich Gaming Sexism von Amanda Code. Das ist relativ frisch erschienen. Und da geht es darum, also so ein bisschen um diese Unterscheidung zwischen Core und Casual Gaming und wie diese Konstruktion Dinge befördert, wie die Gamergate-Geschichte und Sexismus, Rassismus im Gaming, wie sich das so auf diese Core und Casual Gaming, auf diese Unterscheidung bezieht. Das ist sehr interessant, und ich möchte das auch in ein paar Wochen, wenn ich fertig bin, werden wir dazu eine Rezension machen, vielleicht auch sogar in einem eigenen Thema der Woche. Mal gucken, was es hergibt, wenn ich fertig bin. Aber ja, falls irgendjemand vielleicht das Buch auch gelesen hat oder es irgendwie lesen möchte oder irgendwelche Fragen, Anmerkungen dazu hat, könnt ihr uns das gerne auch schreiben. Dann können wir das nämlich in die Rezension mit aufnehmen. Das fände ich eigentlich sehr nett.
Ich bin sehr gespannt auf deine Impressionen und würde dann beginnen mit den drei Geschichten, die ich eingesammelt habe
in
der vergangenen Woche. Und zwar Nummer eins. Ein Beitrag aus dem Game Studies Journal, also von gamestudies.org, A Typology of Imperative Game Goals von Michael S. Debes, José P. Sagal and Rogelio E. Cardona Rivera. Das ist ein Name. Ziele sind das Thema dieses Beitrages. Ziele sind eigentlich ja essentiell für Spiele. Wenn wir an Spiele denken, dann können wir kaum ein Spiel finden, zumindest fällt mir momentan kaum ein Spiel ein, in dem es überhaupt keine Ziele gibt. Und dabei geht es ja nicht nur um das Ziel, das ein Spiel abschließt. Natürlich gibt es solche Sachen wie Sims oder Animal Crossing, die irgendwie endlos weitergehen. Aber in der Regel gibt es doch immer irgendeine Form von Ziel. Debes, Sagal und Cardona Rivera haben sich dieses Themas angenommen, über Ziele etwas genauer nachzudenken. Und sie gehen an das Thema von einer hauptsächlich ludologischen Perspektive heran. Also es geht ihnen nicht so sehr um narrative Ziele, sowas wie rette die Prinzessin, ja, rette die Welt oder rette Lara von der Insel, auf der sie gestrandet ist. Es geht auch weniger um spielermotivierte Ziele, also player-motivated goals, sowas wie ein Speedrun, ja, wo SpielerInnen selbst von außen Ziele an das Spiel herantragen, sondern es geht ihnen vor allem um die sogenannten imperativen Ziele, imperative goals, die sie folgendermaßen definieren. Imperative goals are, quote, necessary means to achieve an ultimate goal. Ja, also sie ziehen eine Hierarchie der Ziele ein und sagen, es gibt sozusagen ultimative Ziele. Das sind Ziele, die mit dem Abschluss des Spiels in der Regel zusammenhängen. Das Spiel durchspielen, gegen ein gegnerisches Team gewinnen oder auch im Falle zahlreicher Arcade-Spiele das Spiel einfach so lange wie möglich spielen. Sowas wie Tetris oder Space Invaders, was einfach immer schwieriger wird und irgendwann dann letztendlich zu einem Ende kommt, wenn man einfach mit der Schwierigkeit nicht mehr mithalten kann. Und darunter, unter diesen ultimativen Zielen, gibt es die sogenannten imperativen Ziele, die erforderlich sind, um letztendlich das ultimative Ziel zu erreichen. Die Autorinnen haben dann sich einem Sample von 34 Titeln zugewandt und diese qualitativ analysiert und eine Typologie erstellt von insgesamt 10 Zieltypen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und die Typen sind folgende. Choose, configure, Entschuldigung, das war eine Notification meinerseits. Choose, configure, create, find, obtain, optimize, reach, remove, solve und synchronize. Das sind die 10 Ziele und das war jetzt einfach nur erstmal ein kleiner initialer Überblick. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz die Ziele durch, vielleicht auch mit ein paar Beispielen. Vielleicht fallen dir auch welche ein, Tascha. Und zwar zunächst mal choose. Als choose definieren sie, oder sie sagen choose, refers to the act of making a decision in a given task from limited options provided. Das bedeutet also, eine Entscheidung zu treffen, etwas auszuwählen aus einem limitierten Spektrum an Möglichkeiten. Klassisches Beispiel, die Antwort in einer Quizshow auswählen. Da gibt es dann, ja, wer wird Millionär? 4 Möglichkeiten und du musst eine auswählen und die Antwort ist dann richtig oder falsch. Ich dachte auch in dem Kontext an entscheidungsbasierte Spiele. Zumindest wäre das, glaube ich, das wäre der Zieltyp, der am ehesten passend wäre für sowas wie The Walking Dead beispielsweise oder Game of Thrones. Wichtig ist dabei nur, dass die Anzahl der Optionen explizit limitiert sein muss.
Wobei ich es irgendwie seltsam finde, das als Ziel zu kategorisieren, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also jetzt irgendwie, wenn ich eine Entscheidung treffen muss in einem Spiel, dann ist das ja ein Mechanismus oder sowas, aber für mich jetzt nicht unbedingt das Ziel des Spiels. Oder ich würde das nicht für mich persönlich als Ziel definieren. Mhm.
Es ist, glaube ich, ein niedrigschwelliges Handlungsziel. Denn so die Aufgabe ist dann sozusagen choose an answer oder choose a response. Man muss sozusagen irgendetwas auswählen. Wenn man es nicht tut, kommt man ja auch nicht weiter. Insofern würde ich das als ein sehr niedrigschwelliges Handlungsziel, würde ich das vielleicht definieren. Das nächste, oder ich gehe erstmal aus der Reihenfolge heraus, weil ich finde hier tatsächlich ein anderes erwähnenswert, das erst später kommt, aber es ist, glaube ich, in dem Kontext gut zum Kontrastieren. Solve ist ein Ziel, das ist, glaube ich, das vorletzte, was sie beschrieben haben, was ich aber hier choose gegenüberstellen würde. Solve is the goal of providing an answer. Das klingt jetzt erstmal eigentlich identisch mit choose. Das Ding ist, bei choose hatte ich ja dazu gesagt, es geht immer, bei choose muss die Möglichkeiten der Antworten oder der Optionen explizit limitiert sein. Das ist bei Solve nicht der Fall. Bei Solve kann das Spektrum der Antworten oder ist das Spektrum der Antworten viel weiter. Beispiel wäre, in Professor Layton Spielen muss man oftmals, um ein Rätsel zu lösen, ein Wort eingeben oder eine Zahl eingeben, was letztendlich die Antwort auf so eine Art Mathe-Rätsel ist. Ja? Und da ist sozusagen, die Möglichkeiten der Antworten sind nicht unbedingt beschränkt, sondern man wählt aus dem Spektrum aller natürlichen Zahlen oder aller Worte, die man eigentlich so kennt. Es gibt sozusagen keine explizite Limitierung. Das wäre also Solve, das Lösen eines Rätsels. Das wäre das dritte hier dann. Configure refers to the need to manipulate game objects such that they are in a state or configuration determined as appropriate or acceptable. Zitat Ende. Das wäre das Lösen eines Puzzles, zum Beispiel in The Room oder auch in Tomb Raider. Tomb Raider steht auch im Artikel in diesem Kontext. Configure kann zum Beispiel sein, du musst in einem Spiel gewisse Schalter betätigen, um eine Tür zu öffnen oder Objekte hier und da hinschieben und ja, konfigurieren, um sozusagen fortschreiten zu können.
Die 90er. Lara Croft fasst in ein Loch und macht
Und dann geht am anderen Ende des Levels geht irgendwo so eine schwere Steintür langsam auf.
Ja, genau.
Das wäre also Configure. Das nächste wäre Create. Refers to bringing something into existence, which was not present before. Hier zählt hinzu das Kaufen von Dingen, das Craften, das Bauen oder das Beschwören. Das sind jetzt erstmal nur so Beispiele. Klassischerweise könnte man sagen, das Bauen eines Wunders in einem Strategiespiel, wo man irgendwie ein Weltwunder bauen kann und das bringt einen näher dem eigentlichen Ziel näher entgegen. Aber auch, ja, also Craften bestimmter Gegenstände erscheint mir auch hier ein treffliches Beispiel. Im Genshin Impact sprechen wir dann ja wahrscheinlich auch viel über Kaufen und Craften. Das Finden ist das nächste Ziel. Relates to the goal of identifying or locating something in a game. Zitat Ende. Ganz klassisch. Ja, das Verstecken spielen wäre da so eine Ursprungsform, könnte man sagen, wo man irgendetwas finden muss. Ich finde, dass eigentlich das Ziel des Findens ist so omnipräsent in Spielen, dass es da schwierig ist, konkrete Beispiele zu finden. Aber eben allein schon der Gedanke, dass du irgendwie auf einer Map dich in irgendeiner Form orientieren musst und vielleicht dann einen bestimmten Ort finden musst. Ja, also es bedeutet nicht unbedingt dahin zu gehen, aber erstmal etwas überhaupt zu finden. Ich glaube, das ist durchzieht nahezu alle Spiele, die mir bekannt sind. Obtain wäre das nächste Ziel. The need to gain control or ownership over something such as items, key or weapons. Hier ist natürlich klassisches Beispiel das Capture the Flag, ja, wo das Ziel klar lautet. Organisier dir irgendwie die Flagge, aber eben auch beispielsweise eine Quest im Kontext derer man einen Gegenstand von einem NPC organisieren muss. Optimize, the maximization or minimization of a resource, score or amount. Das finde ich tatsächlich ein super spannendes Ziel, Optimize, weil es erstmal sehr spezifisch klingt und dann aber irgendwie doch wahnsinnig viel umfasst. Als Optimize kann zum Beispiel gelten, der Imperativ, dass man ein gewisses Level in einem Spiel erreichen muss, um fortzuschreiten. Musst Level 25 erreichen, um dieses Areal zu betreten. Das wäre auch eine Form von Optimization. Aber auch ein, finde ich, sehr spannendes Beispiel, die Minimierung einer Ressource oder die Minimierung eines Wertes ist natürlich auch, du fährst in einem Computerspiel ein Rennen und musst mindestens den dritten Platz belegen. Auch das wäre sozusagen eine Form von Zahlenoptimierung. Reach wäre der nächste. The idea that the player must, usually through the direct control of a character, act such that the character reaches a certain spatial location in the game world. Klassisches Beispiel Super Mario, der dann natürlich am rechten Ende des Levels die Flagge erreichen muss. Aber eben auch spannend, ich finde das immer toll, wie viele Sachen dann unter solchen Typen dann auch zugerechnet werden können. Ein Tor schießen in FIFA oder überhaupt in einem Fußballspiel, auch das würde in den Bereich von Reach gehören, weil dann der Ball sozusagen indirekt kontrolliert wird. Und das Ziel ist ja, dass der Ball einen bestimmten Ort erreicht, nämlich das Tor. Idealerweise das gegnerische Tor. Zwei habe ich noch. Removing an object from the game world. Das wäre eigentlich erstmal klassischerweise das Töten eines Gegners in einem Multiplayer-Shooter. Schach, auch ein klassisches Beispiel, wo man ja auch tatsächlich physisch die Spielfiguren aus dem Spiel herausnimmt. Und zu guter Letzt, synchronize. The imperative to perform an action such that it is synchronous with an in-game event. Das wäre klassischerweise in Rhythm Games vorzufinden, wo man natürlich also dann in einem gewissen Rhythmus Dinge aktivieren muss. Oder eben, die von dir so geliebten, Tascha, Quicktime-Sequenzen, in denen man ja auch gewisse Dinge also synchronisieren muss. Gewisse Handlungen synchronisieren muss. Das wäre erstmal die Typologie erarbeitet von Michael S. Debus, Jose P. Sagal und Rogelio E. Cordana Rivera. Ich nenne noch einmal ganz kurz die Typen. Choose, configure, create, find, obtain, optimize, reach, remove, solve and synchronize. Es gibt einige Limitierungen in dieser Untersuchung. Klar, es geht nicht um narrative Ziele, es geht auch nicht großartig um Ästhetik, sondern wirklich rein um spielmechanische Überlegungen. Das ist eine Limitierung. Es ist auch ein kleines Sample, was sie ausgewählt haben. Aber wie ich finde, eine hochinteressante Typologie, die in der nächsten Analyse von Computerspielen durchaus zuträglich sein kann, wenn man eben beschreibt, was man eigentlich genau in einem Spiel macht, kann man sich dieser Begriffe und dieser Typologie bedienen. Den Link zu dem kompletten Artikel findet ihr, liebe Leute, da draußen natürlich in den Shownotes. Nummer 2 ist eine kleine Detailgeschichte, die ich aber dennoch sehr spannend finde. Sony is changing the confirm and cancel buttons in Japan and folks aren't happy. Von Brian Ashcraft, erschienen auf kotaku.com. Hier ist zunächst mal als Kontext wichtig zu wissen, oder mal so rum vielleicht gesagt, wenn ihr, liebe Leute da draußen, schon jemals in eurem Leben ein japanisches Spiel gespielt habt, vielleicht auch eines, das in den 90ern erschienen ist, Final Fantasy VII ist so ein Beispiel, dann könntet ihr festgestellt haben, dass die Kreis- und die Kreuztaste, das ist nämlich ja die eigentliche Bezeichnung, Sony insistiert ja, es ist nicht die X-Taste, es ist die Kreuztaste, also die Kreis- und die Kreuztaste scheinbar vertauscht sind. Es hat einen Grund, die Geschichte dahinter ist ja nämlich eigentlich, dass ursprünglich bei der ersten PS4, die ich glaube 1994 dann in Japan ja auch zunächst veröffentlicht wurde, dass da nämlich das Button-Layout im Grunde umgekehrt ist, ne? Du hast die Kreistaste, Maru, als Bestätigung, weil in Japan das Kreissymbol, der Kreis, als Bestätigen, als Ja, als Zustimmung gilt. Wohingegen die Batsubutan-Taste, die Kreuztaste, als Nein, nicht verfügbar oder nicht okay gilt. Und im Kontext der Veröffentlichung im Westen wurde dann dieses Layout umgetauscht. Das hat in den letzten Jahren immer wieder auch mal für Konfusion gesorgt. Und jetzt hat Sony sich entschlossen, dass mit der Veröffentlichung der PS5 ist Schluss mit dieser Konfusion. Jetzt wird das Button-Layout tatsächlich international universalisiert im Sinne des Westens. Also die Kreuztaste wird sozusagen auch in Japan etabliert als Bestätigen und die Kreistaste als Abbrechen und Zurück.
Aber ich verstehe das überhaupt nicht, weil bei uns ist doch ein Kreuz. Wenn du irgendwo ein Kreuz hast, dann sagt das doch auch, eigentlich symbolisiert das doch Nein. Oder nicht? Also wenn ich jetzt was sehe, was irgendwie durchgekreuzt ist, dann ist das ja eigentlich auch eher signalisierend Nein. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, warum das jetzt so geändert wird.
Ich glaube auch, das ist so ein bisschen eine zugespitzte Unterscheidung, denn ich glaube, auf der einen Seite, ja, Kreuz heißt Nein, Kreuz heißt auch hier nicht parken, ja, Durchfahrt verboten? Nee, Durchfahrt verboten ist ein Kreis. Nee, guck mal, Durchfahrt verboten ist ein Kreis zum Beispiel.
Ja, aber also wenn man jetzt nicht unbedingt im Straßenverkehr ist, wenn ich irgendwas sehe, wo ein fettes Kreuz davor hängt, dann würde ich da jetzt tendenziell das eher meiden.
Genau, also ich glaube tatsächlich, es gibt auf der anderen Seite natürlich das Ankreuzen zur Bestätigung. Man kann auch einkringeln. Ja, genau. Also steht ganz oft da. Ankreuzen oder einkringeln. Ich glaube, das ist einfach eine sehr persönliche Geschichte auch, wie man das machen möchte. Aber es ist in der Tat so, dass sich das jetzt seit den 90ern eigentlich so durchgezogen hat. Es ist nicht in allen Spielen so, aber es kommt immer wieder doch auch mal vor, dass sich sozusagen da, das westliche, ich sag mal in Anführungszeichen, westliche Button-Layout von dem japanischen unterscheidet. Die Reaktionen sind sehr gemischt. Es gibt also insbesondere aus den Kommentaren, die von japanischen SpielerInnen stammen, geht das von, eigentlich ist es überhaupt kein Problem, also ist mir im Grunde egal, nach 5 Minuten habe ich mich sowieso dran gewöhnt, macht mir gar nichts, bis hin zu solchen Sachen wie, das ist für mich ein Grund, die PS5 nicht mehr zu kaufen, oder es ist tatsächlich auch gewissermaßen, eine Offensive oder ein Abwenden von der japanischen Kultur. Japan has been defeated, heißt es hier.
Ja, ich kann es aber nachvollziehen, Stefan. Ich finde es auch nicht richtig. Einfach allein auch, weil es ja das Ganze ja auch in Japan seinen Ursprung hatte und dann so ein bisschen einfach so die Wurzeln dieser Geschichte dann einfach so wegzuwerfen zugunsten irgendwelcher anderen Leute, die damit überhaupt keine Verbindung haben, finde ich auch eigentlich nicht. Ich finde das nicht gut.
This is a big loss for Japan, heißt es hier auch in den Kommentaren. Aber ja, ich frage mich halt, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite kann ich deine Argumentation gut verstehen und finde auch, es ist eine japanische Konsole, Sony ist ein japanischer Hersteller, der japanische Markt ist unheimlich wichtig, auch japanische Produktionen sind für Sony unheimlich wichtig, die japanischen Exklusivtitel. Nun ist es aber zugleich auch so, dass Sony ja schon längst ein internationaler Player ist und die internationale Basis ist eine große. Und seit den 90ern haben dann auch irgendwie sehr viele Leute durchaus, würde ich schon sagen, durchaus Verbindungen zu Sony und zu diesem Controller. Deshalb ist es, also mir erscheint es so, da der japanische Markt der kleinere ist im Vergleich zum Rest der Welt, in welchem das sozusagen diese Änderung wieder eine Eingewöhnung bedürfte, finde ich, ist es pragmatisch nachvollziehbar.
Aber weißt du, warum das überhaupt für den westlichen Markt damals geändert wurde? Weil es, also man hätte es ja auch einfach so gleich bleiben lassen können. Also das macht ja für Spieler bei uns jetzt keinen Unterschied, ob Kreis oder Kreuz jetzt bestätigen ist.
Ich weiß tatsächlich nicht, warum man das überhaupt anders gemacht hat. Aber aus irgendwelchen Gründen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sich eben gedacht hat, das ist im Westen funktioniert das anders. Oder andere Spielekonsolen zu dieser Zeit, die Konkurrenz, Nintendo etwa, wobei da die Buttonbezeichnungen ja nochmal ganz anders sind, da ist es ja A und B, X und Y, könnte sein, dass es da irgendwie Zusammenhänge gab. Ich weiß nicht, warum man gesagt hat, man macht es im Westen anders. Aber es erscheint mir auf jeden Fall sinnvoll, das zu ändern und es sozusagen in irgendeiner Form zu generalisieren. Ich fände es am besten eigentlich, wenn es optional die Möglichkeit dann gäbe, das zu switchen. Irgendwie einfach im Menü. Das kann ja auch dann, es sollte ja sowieso ein größtmögliches Konfigurationsspektrum geben bei Controllern, auch um inklusiv zu sein. Und ich hoffe, dass das einfach auch eine Möglichkeit ist. Aber ich sag's ganz ehrlich auch, wenn ich den Controller halte, ne, dann ist für mich die angenehmere, natürlichere Handhaltung. Ich benutze ja den Bestätigen-Button viel öfter als den Zurück-Button. Und für mich ist die natürliche Haltung eher, dass mein Daumen auf dem X-Button ruht, auf dem Kreuz-Button, als auf dem Maru-Button. Yeah. Das ist schon so. Mhm. Es kann aber auch alles Gewöhnung sein. Liebe Leute da draußen, was denkt ihr darüber? Es ist sicherlich auch ein interessanter Aspekt ein Detail eines kulturellen Konfliktes, das wir hier mit beobachten können. Nummer 3, der letzte Beitrag dieser Presseschau: Dead Space 2 Director on Designing the Eyepoke Scene. I could barely watch it.
Oh.
Ein Interview geführt von Maddie Myers auf Polygon.com. Dead Space 2, zunächst erstmal vorneweg, ist eines meiner liebsten Horrorspiele. Es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es eine wahnsinnig dichte Atmosphäre der Isolation kreiert, allein auf einem Raumschiff, ich glaube, das war die USG Ishimura, das überdies auch noch übernommen wird von Aliens, von sogenannten Xenomorphs. Und das Tolle an Dead Space 2 war, nebst dieser dichten Atmosphäre, dass man Isaac Clarke spielt, einen Protagonisten, der eben kein typischer Soldat ist, kein Bro-Hero, sondern im dritten Teil war es dann doch, aber in den ersten beiden eben nicht, dass er ist ein Ingenieur eigentlich und muss mit seinem Equipment improvisieren, um sich der Xenomorphs zu erwehren. hier ist Dead Space 2 nochmal, hat einen etwas anderen Weg eingeschlagen als viele andere Shooter, sage ich mal, oder Horror-Shooter. Normalerweise ist man es gewohnt, auf den Kopf von Gegnern zu zielen, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Nicht so in Dead Space 2, denn da geht es darum, den Xenomorphs vor allem die Gliedmaßen abzuschneiden, im Grunde mit Lasercuttern. Und eine der einprägsamsten Sequenzen findet sich am Ende von Dead Space 2. Man ist dann nämlich in der Situation, dass es Informationen aus Isaacs Gehirn zu extrahieren gilt. Und um das tun zu können, begeben sich SpielerInnen kurz vor Abschluss dann in eine Maschine hinein, in die Isaac sich legt. Dann werden seine Augen aufgehalten und eine Nadel kommt von oben herunter. Und man muss dann diese Nadel durch die Pupille in das Gehirn des Protagonisten Isaac navigieren. Es gibt auch einen Fail-State, wenn einem das nicht gelingt, dann crasht die Maschine sozusagen einfach Isaacs Schädel kaputt. Die Todesanimationen sind immer sehr grausam in Dead Space und man wird dann zurückgesetzt, muss von vorne anfangen. Maddie Myers ist jetzt hergegangen und hat ein Interview geführt mit dem Creative Director von Dead Space 2, Wright Bagwell, der diese Szene zu verantworten hat. Und ich finde das Interview spannend, weil es einige Schlaglichter darauf wirft, warum diese Sequenz eigentlich so einprägsam ist. Ein Grund ist, dass die Sequenz sich sehr flüssig in das Spielgeschehen einfügt. Bagwell sagt folgendes, Zitat: I wanted it to be a minigame, but I wanted it to be something that was so intuitive that it required no thought. And I wanted the player to feel like they were discovering how to play this little minigame and being horrified by the realization of what they had to do. Because it didn't really tell you. The goal was to make something that we didn't have to explain at all. Zitat Ende. Also das Ziel war es im Grunde, eine Sequenz zu machen, die sich in das Spielgeschehen mit einfügt, die keine Tutorial-Einblendung braucht, keine zusätzliche Erklärung. Ja, und so ist es eben auch, dass du in diese Maschine einsteigst und es ist im Grunde eigentlich selbsterklärend. Das blaue Licht, wenn ein blauer Laserstrahl aus der Nadel kommt, bedeutet, dass du bist auf dem richtigen Weg, wird er rot, dann hast du einen Fehler gemacht. Ja, und du kannst das Ganze im Grunde mit den Sticks selber steuern, indem du erst sozusagen den Punkt auswählst, wo die Nadel runterkommt und sie dann langsam nach unten bewegst. Außerdem erklärt Bagwell, dass diese Sequenz das Tempo ganz gezielt reduziert. Denn Isaacs Herzschlag und sein Atem werden schneller, wenn man Fehler macht. Und seine Augen, umso schneller man die Nadel bewegt, seine Augen, seine Pupillen weichen aus. Und er wirkt sichtlich in Panik. Deshalb muss man absichtlich langsam sich bewegen. Das ist etwas, was sozusagen das Tempo in dieser Sequenz ganz stark runterfährt. Maddie Myers stellt auch heraus, dass natürlich Spielende auch nicht wegschauen können in dieser Sequenz, was bei Horrorspielen ja sowieso grundsätzlich keine gute Idee ist, aber hier geht es ganz besonders schlecht, denn man muss die Nadel sehr präzise durch die Pupille einführen. So wie Isaacs Augen offen gehalten werden, müssen Spielende eben auch ihre Augen auf den Screen fixieren. Und ein weiterer Aspekt, den ich spannend finde, der allerdings im Interview nicht vorkam, den ich jetzt sozusagen noch mit hinzufügen würde, ist, dass diese Sequenz auch etwas Chirurgisches hat. So ein bisschen wie beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitzen und in so einer Situation von Wehrlosigkeit sein. Irgendwie in diese Maschine eingeschnallt zu sein und sich dieses Eingriffes unterziehen müssen.
Ja, ich wollte hinzufügen, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich habe gerade versucht, es zu googeln. Aber bin auch jetzt nicht fündig geworden. Aber das ist auch in Horrorfilmen recht populär, Dinge mit den Augen zu machen. Also gerade alles, was mit das Auge durchstechen, rausholen, sonstiges zu tun hat. Es gibt dafür einen eigenen Namen. Das ist so ein Phänomen, was auf Menschen unheimlich befremdlich wirkt. Also nur sehr wenige können sich das einfach so angucken, wenn Dinge mit Augen passieren.
Also das finde ich aber auch super spannend. Falls du darüber stolperst, über diesen Begriff, dann trage ihn gerne nach. Ich finde es total spannend. Also ausgerechnet das Auge.
Ugh. Ja, ausgerechnet das Auge, aber man kann das irgendwie nicht angucken.
Ja, ich weiß nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also mich schüttelt es tatsächlich auch. Ich habe diese Sequenz selber gespielt und habe total gelitten. Und das ist eine der Sequenzen, die mir wirklich noch so klar in Erinnerung ist. aus Dead Space 2. Viele andere habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber diese Augenszene, die Augenszene, die ist mir, glaube ich, bis zum Rest meiner Tage ist die mir in Erinnerung. Und Bergwall erklärt eben auch, ich bringe es als Zitat, all the jump scares and blood and guts and everything, you just become totally desensitized to it after working on it for weeks. This is the only thing that to this day I still will have trouble watching. Zitat Ende. Also all die Gewalt, die man da entwirft, dagegen wird man so ein bisschen abgestumpft im Verlaufe des Entwicklungsprozesses, nachdem man sich ja Wochen und Wochen damit beschäftigt. Aber diese eine Sequenz, die ist immer noch nach wie vor so klar in Erinnerung. Das war soweit die Presseschau. Ich würde sagen, wir ertüchtigen uns etwas musikalisch, lehnen uns etwas zurück und dann beschäftigen wir uns mit Genshin Impact. Unser Thema der Woche, was ist eigentlich Genshin Impact? Und das ist eine tatsächlich gute Frage, denn Tascha, bevor du mich darauf hingewiesen hast, dass wir uns dieses Spiel mal anschauen sollten, habe ich tatsächlich erstaunlich wenig bis tatsächlich gar nichts davon gehört.
Ich auch nicht. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also ich lag letzte Woche irgendwann mit meinem Partner rum und wir haben uns ein YouTube-Video angeschaut und dann kam Werbung für dieses Spiel und ich war sofort: Oh, was ist das? Das sieht gut aus. Und dann habe ich das mal gegoogelt und habe festgestellt, dass es dazu auch tatsächlich eine sehr umfangreiche Berichterstattung schon gibt. Also, dass eigentlich so alle gängigen Outlets, GameStar und so weiter darüber berichtet haben. Dann dachte ich mir, das gucke ich mir mal an. Zuerst dachte ich, es handelt sich um ein MMORPG, was ich ja persönlich sehr mag. Ist es aber nicht. Es ist ein Singleplayer-Rollenspiel primär. So ein sehr schönes JRPG im Anime-Stil, wirklich also sehr, sehr hübsch, mit einer großen Open World. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, das Cross-Platform zu spielen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das gibt's für den PC, da wo ich es spiele. Und ich glaube auch für PlayStation und Switch und eigentlich so alle gängigen Konsolen. Switch auf jeden Fall.
Bist du dir sehr sicher, dass das schon raus ist?
Das weiß ich nicht, aber es steht zumindest hier und das habe ich auch schon mehrfach gelesen, dass es auch auf der Switch geht.
Okay, ich habe bislang nur gefunden, dass eine Switch-Version angekündigt ist, aber noch nicht erschienen sei. Da bin ich mir also gar nicht so sicher. Aber wenn du sagst, dass es das sehr wahrscheinlich schon gibt, dann gehen wir einfach mal davon aus. Entweder gibt es schon.
Oder es wird zumindest kommen.
Oder es wird zumindest sehr bald eine geben. Ja, ich glaube, das ist auch die Ankündigung gewesen, dass also die Switch-Version relativ bald nach Release nachgereicht werden soll.
Wie hat es dir denn erstmal gefallen, Stefan? Vielleicht fangen wir mal damit an.
Ich würde vielleicht einfach noch kurz was dazu sagen, zu dem, was ich bemerkenswert fand bezüglich der Produktion.
Ja.
Denn ich habe dann ein bisschen was nachgeschaut. Ich habe erstmal, bevor ich mich hineingestürzt habe, habe ich so ein bisschen was gelesen darüber, wie man das so macht. Erstmal schön ein bisschen kleine journalistische Recherche, so eine kleine Probebohrung mal anstellen. Und bin dann darüber gestolpert, dass das Produktionsbudget dieses Titels bei circa 100 Millionen US-Dollar liegt. Also das ist ein durchaus beachtliches Budget in Anbetracht der Tatsache, dass der Titel ja Free-to-Play ist. Ne? Also man kann sich Genshin Impact einfach so runterladen.
Ja, ich kenne auch die Publisher überhaupt nicht. Also das ist ein Entwickler und Publisher, so ein Studio miHoYo, ist wohl chinesisch, habe ich noch nie vorher gehört, muss ich sagen.
Genau, miHoYo, die hatten scheinbar einen recht großen Erfolg mit Honkai Impact 3D. Das war so ein Third-Person-Action-Brawler, wenn ich mich recht entsinne. In dem davon hat sich auch schon mal was gehört. Und da haben sie vor allem Erfahrungen gesammelt bezüglich des Designs von einem Kampfsystem, welches sie dann wiederum verwendet haben für Genshin Impact. Also es ist ein Studio, das es schon seit, ich glaube, 8 Jahren ungefähr gibt und auch schon den ein oder anderen Erfolg erzielen konnte, hauptsächlich natürlich dann auf dem asiatischen Markt. Aber Honkai Impact 3D war scheinbar auch ein Titel, der durchaus im Westen einige Wellen geschlagen hat.
Das ist gut zu wissen. Was mir besonders gut gefallen hat, als alter MMORPG-Liebhaber, ist, dass es halt wirklich sehr, sehr viele MMORPG-Elemente hat. Also man fühlt sich eigentlich fast, als würde man ein MMO spielen, nur ohne die anderen Leute. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil das war ja bei mir immer so der Punkt, warum ich gesagt habe, ich fange kein MMO mehr an, weil um das richtig produktiv zu spielen, müsste ich mich dann irgendeinem Clan oder einer Gilde anschließen und diese sozialen Kontakte, die fesseln einen dann immer so und dann frisst das so viel Zeit. Und das finde ich hier eigentlich sehr nett, dass ich hier, also es gibt Login-Boni tägliche und Daily-Quests und ein Crafting-System, total ausgefeiltes, man kann Gott weiß, was für Sachen craften. Also das sind alles sehr MMO-lastige Elemente. Gleichzeitig ist man aber halt alleine.
Genau, man ist zumindest in den ersten Stunden auf jeden Fall alleine. Mhm. Ich bin auch nicht, ich bin nicht so weit gekommen, dass ich die Koop-Funktionalität freigeschaltet hätte. Hast du das gemacht? Es gibt ja im späteren Verlaufe dann tatsächlich die Möglichkeit, auch mit anderen Leuten zusammen die Welt zu erkunden, allerdings ohne spezifische Koop-designte Quests.
Ich glaube, ich kann das schon, weil ich bin mittlerweile auch fast auf Abenteurerstufe 20 angekommen. Also ich habe das wirklich intensivst gespielt die letzte Woche. Aber ich kenne niemanden, der das sonst auch tut. Wobei ich glaube, mein Nachbar von unten drunter spielt das auch, habe ich jetzt rausgefunden gestern. Vielleicht kann ich mit dem ja mal kontakten und da mal den Koop ausprobieren.
Ja, können wir auch gerne zusammen machen. Wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das noch freischalten werde. Ich habe es bis zu Abenteuerstufe 10 gespielt. Also man kann sich das so vorstellen, dass man zunächst mal natürlich nach einer kurzen Intro-Cutscene, in der man sozusagen sein Geschwisterlein verliert und dann kann man auswählen, ob man Männlein oder Weiblein sein will. Das Ganze ist recht schick gemacht und landet dann auf an einem Strand und muss dann dieser Welt, in der man aber eigentlich nicht richtig zugehörig ist, muss man im Grunde wieder entfliehen, einen Weg finden, um dann seine Schwester oder seinen Bruder, je nachdem welches Geschlecht man denn erwählen mag, muss man dann wiederfinden. Das ist sozusagen eigentlich die Hauptaufgabe. Und abgesehen von der Tatsache, dass man selber auflevelt, gibt es sowohl die Möglichkeit, dass die Gegenstände, die man sammelt, das Equipment, die Waffen und die Ausrüstungsgegenstände aufleveln, aber es levelt auch sozusagen die Welt insgesamt auf und man sozusagen alles befindet sich in einem ständigen Hochlevel-Prozess. Ich nehme an, das ist auch Teil dieser MMO-Logik. Es ständig
ja, das wird Teil des Grinds. Ja, ja.
Das ist tatsächlich auch einer der Punkte, wenn wir so am Spielbeginn sind. Ich hatte einen wahnsinnig schweren Einstieg in dieses Spiel. Für mich ist das so gar nichts. Also, ich war überfordert, könnte man sagen.
Echt? Ich war sofort irgendwie so zu Hause. Ich habe das angemacht und habe gedacht, ach, schön.
Ja, ich bin auch nie angekommen. Mein Eindruck ist auch ein sehr durchwachsener von Genshin Impact. Aber also einer der Gründe, die es mir am Anfang sehr schwer gemacht haben, ist, es sind zweierlei Gründe, könnte ich vielleicht anführen, die es mir am Anfang sehr schwer gemacht haben, irgendeine Freude zu empfinden. Der erste Grund war, dass die Pop-Ups mich völlig überfordert haben, also die zahlreichen Pop-Ups und Menüs, denn da ist es bei aller Inspiration von Breath of the Wild, Inspiration ist eigentlich schon untertrieben. Bei aller Kopie von Breath of the Wild, darüber sprechen wir gleich noch, ist es, verfolgt es im Grunde gerade die gegensätzliche Designphilosophie, wenn es um Menüs und Pop-ups geht. Denn da, wo Breath of the Wild Minimalismus pflegt, da pflegt Genshin Impact sozusagen, überall poppt ständig alles Mögliche auf und man kriegt ständig irgendwelche Sachen, ohne irgendwie zu verstehen, was man eigentlich kriegt. Das war so ein Problem, das hatte ich ganz am Anfang. Ich nehme an, dass es bei dir vielleicht anders ist, weil du eher an Free-to-Play, MMOs und solche Geschichten gewöhnt bist. Für mich ist das tatsächlich fremd.
Ja, ich kenne das halt schon ganz gut, weil in den MMOs, die ich bisher gespielt habe, das eigentlich immer so war, dass gerade so die Spieleinführung, da es ja kein Tutorial oder ähnliches gibt, ja, dass das dann hauptsächlich auch über Pop-ups erfolgt. Dass man dann irgendwie, dann ploppt dann da mal ein Fenster auf, hier, drück mal G, dann erfährst du, was das für ein Monster war und ja, die Geschichten.
Ich habe mir tatsächlich auch, ich habe mir eine Textbox rausgeschrieben vom Anfang, weil das war so ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, so, oh nee. Also das ist natürlich auch eine Geschmackssache zum gewissen Teil, aber hier ein Text, eine Textinteraktion relativ am Anfang des Spieles. Und zwar ploppte da etwas auf und ich habe das dann angeklickt und dann hieß es, ohne, und ich lese das jetzt so vor, weil es gab tatsächlich auch im Spiel keine Erklärung dazu, spend 50 Primo Gems to replenish 60 original Raisin. You can still replenish 6 times today. Note, the more you replenish in a day, the more Primo Gem it costs. Zitat Ende. Also, ich kann, das habe ich mitgenommen aus dieser Nachricht, ich kann jetzt 50 Primogems, von denen ich also nicht weiß, was es ist zu dem Zeitpunkt, ich habe noch nichts gemacht, ich bin noch nie mal von diesem Strand runter, mit diesen 50 Primogems kann ich jetzt 60 Original Raisin herstellen, von denen ich aber auch nicht weiß, was es ist. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich gedacht, das gucke ich mir mal an, das mache ich jetzt einfach mal, obwohl ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht genügend Primogems hatte. Das hat mir das Spiel auch prompt mitgeteilt und gesagt, insufficient Primogems. Use 50 Genesis Crystals to exchange for the required amount of Primo Gems. Also, das habe ich dann auch versucht zu machen, aber auch da habe ich natürlich nicht sufficient Genesis Crystals gehabt. Ich konnte dann auf den Store gehen, es hat mich auf die Store-Seite weitergeleitet, da konnte ich dann die Genesis Crystals, hätte ich dann kaufen können, um diese umzuwandeln in Primo Gems und mit diesen Primo Gems die Original Raisin herzustellen, von dem ich aber nicht weiß, was es ist. Und das war so ein
Ding. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Sie sind mir noch nicht begegnet.
Also das ist direkt am Anfang war das so eine meiner ersten Erfahrungen, weil ich bin ja auch jemand, ich bin ja neugierig. Ne? Wenn ich so ein Spiel starte, dann schaue ich erstmal so in die ganzen Menüs und dann klicke ich irgendwie eine Textbox an und sowas. Das ist ein Fehler, glaube ich, in diesem Spiel. Denn das ist einfach zu viel. Und wenn dir nach all diesen Spielstunden noch nie die Original Raisin begegnet sind, dann kann das so wichtig irgendwie nicht sein.
Sag mal, mit was spielst du? Also, wie sind deine Audio- und Subtitle-Settings?
Ich habe begonnen auf Englisch mit englischen Bildschirmtexten und finde tatsächlich auch die Vertonung und auch die Übersetzungen im Grunde gelungen. Ich habe dann mal umgestellt auf Japanisch, da ich ja gegenwärtig auch Japanisch lerne und durchaus auch Anime auf Japanisch mittlerweile schaue, einige einfache Anime und einige Mangas auf Japanisch lesen kann. Aber das hat nicht gut funktioniert, weil teilweise die Textinteraktionen sehr schnell unterbrochen wurden für mich und ich nicht richtig Zeit hatte, um das auf Japanisch, also dann japanische Sprache mit japanischen Untertiteln natürlich. Und da hatte ich nicht genug Zeit, um das zu lesen. Da muss man, glaube ich, schon auf Fluency-Level sein, da das ansonsten zu schnell wieder verschwindet.
Also ich spiele das auch mit japanischem Voice-Over und englischen Untertiteln aber. Und ich finde die Übersetzungen teilweise äußerst skurril, weil ich nicht weiß, ob das beabsichtigt ist, dass bei einem chinesischen Publisher die Subtitles irgendwie so ein ganz seltsames Denglisch plötzlich aufweisen. Ich habe sie mir extra rausgeschrieben, weil ich sie so großartig fand, die Holy Liar der Himmel.
Ja, das ist beabsichtigt.
ich dachte mir so, bitte, bitte was? Das fand ich sehr skurril. Das wirkte auf mich irgendwie wie ein Bug oder so eine wonky Geschichte.
Ich glaube, das ist tatsächlich der Faszination der japanischen Kultur mit der deutschen geschuldet oder auch mit nordischen Kulturen, mit der nordischen Mythologie, dass es dann irgendwie auch, ja, die erste Stadt, in die man kommt, ist natürlich Mondstadt, ja, also Mondstadt. Und es ist insofern also sehr stark inspiriert davon und entlehnt sehr viele Namen des Deutschen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Gestus, dass im Grunde eigentlich ja ein chinesischer Titel, aber eine chinesische Produktion, aber vollkommen im Gestus eines japanischen Rollenspiels stehend, das wiederum sich sehr stark inspirieren lässt von, ja, eigentlich europäischer Kultur mit Rittern und so weiter. Also das ist, das hat mich tatsächlich gar nicht so irritiert. Was mich aber auch überfordert hat, das ist der zweite Punkt, der mir wohlgemerkt den Einstieg erschwert hat. Ich nenne erstmal so ein bisschen die Punkte, die mich am Anfang sehr stark irritiert haben, war das Loot-System. Denn, also vorweg sei gesagt, ich finde es im Nachhinein eigentlich gar nicht schlecht. Aber am Anfang habe ich es nicht verstanden. Und hatte dann die Situation, dass ich sehr stark immer mir jeden einzelnen Gegenstand angeschaut habe, den ich bekommen habe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, das ist ja alles vollkommen trivial, das ist ja vollkommen egal. Ja. Und dann erst so über die Zeit habe ich verstanden, dass das Loot-System und damit auch das Upgrade-System durchaus spannend ist, weil man wird ja zugeschmissen mit Kram, den man nie braucht. Das ist so ein bisschen auch, hat mich ein bisschen an Diablo erinnert. Ständig irgendwelche Truhen, wo irgendwelches Schrott-Equipment drin ist, wo man sich nicht immer die Beschreibung durchlesen muss, weil die sowieso eigentlich egal ist und irgendwie auch immer die gleiche. Und man kann dann aber diese niedrigschwelligeren Junk-Items, die man findet, verwenden, um die Waffen, die man tatsächlich, oder das Equipment, was man spannend findet, dann wiederum zu enhancen, also hochzuleveln. Das finde ich zum Beispiel eigentlich ganz nett, ist für mich befriedigender, als ständig irgendwie Müll im Inventar zu haben, den ich dann einfach nur verkaufe, sondern dass die Waffen tatsächlich andere Waffen konsumieren, sozusagen. Das finde ich schon eigentlich ein nettes System, hat mich nur am Anfang vollkommen irritiert.
Aber das finde ich auch, ich finde das immer so spannend, dann mit Leuten zu reden, die dieses Spielprinzipien einfach nicht gewöhnt sind, weil für mich war das schon gleich klar, das ist alles Schrott. Ich meine, auf Level 1, natürlich ist das Schrott. Aber man sammelt alles ein, weil man weiß, man kann das hinterher für irgendetwas gebrauchen. Das ist irgendwie meistens so. Ja, dann hatte ich halt auch so einen Rucksack voller Junk. Der Rucksack ist ja Gott sei Dank unbegrenzt. Also er hat keine Slot- oder Gewichtslimitierungen, Gott sei Dank. Und ja, dann habe ich erstmal fleißig alles gesammelt. Ich bin ja sowieso so ein Sammelhase. Ich kann ja nicht irgendwie von einem Questpunkt zum nächsten gehen. Das funktioniert einfach nicht. Wenn es Open World ist, kann ich das nicht. Ich brauche länger zum Rumlaufen und unnötige Kisten aufmachen als für alles andere.
Das geht mir ganz genauso. Also ich liebe es auch, offene Welten zu erkunden. Und ich hatte die schönsten Momente in Genshin Impact dann, wenn ich einfach so ein bisschen durch die Spielwelt streifen konnte und dann ist es ja wirklich, das ist wirklich schön gemacht, dass es an jeder Ecke gibt es irgendwie eine Kleinigkeit zu finden, das ist alles in der Regel nicht wirklich herausfordernd, auch alles Dinge, die zusammengeklaubt sind aus anderen Titeln, wo man dann mal hier ein kleines Rätsel löst und da mal eine Elementarkraft nutzt. Vielleicht sollten wir auf die Elementarkräfte kurz kommen. Denn das ist ja so ein Herausstellungsmerkmal, ne?
Genau, also das Spielprinzip funktioniert folgendermaßen, dass man eine Party hat mit 5 Personen, glaube ich, maximal.
Ne?
Ja, es sind nur stellenweise 5, wenn man in speziellen Dungeons oder sowas ist und dann bekommt man manchmal einen 5. Charakter zur Seite gestellt, um den quasi ausprobieren zu können. Ja, und die kann man sich so im Verlauf des Spiels, kriegt man die und die haben verschiedene Elementarfähigkeiten. Und das fand ich eigentlich auch total interessant. Das Kampfsystem generell finde ich gut. Es ist sehr dynamisch, finde ich. Man kann auch im Kampf jederzeit den Charakter wechseln. Und diese Elementarfähigkeiten, die interagieren miteinander. Das heißt, gegen spezielle Gegnertypen mit einer gewissen Elementarfähigkeit weiß ich dann schon, oh, das ist ein Feuergegner. Ja, da gehe ich jetzt mit meinem Elektro-Heini dran und der ist dann da irgendwie stärker. Und ich kann auch die Elementarfähigkeiten meiner eigenen Charaktere kombinieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel erst jemanden habe, der Wasser kann oder so, schicke ich den hin, mache den Gegner nass, switche auf einen Elektro-Charakter und setze die Person unter Strom. und solche Sachen. Also das finde ich eigentlich sehr interessant. Das ist sehr flexibel.
Dazu kommt noch, was ich auch toll finde an diesen Elementarkräften, dass sie auch die Spielwelt mit berücksichtigen. In keiner Weise so dynamisch und so akkurat, wie das Breath of the Wild tut, aber schon so, dass wenn jetzt wenn ein Gegner sich im Wasser befindet oder wenn ein Regenschauer fällt, dann sind die Gegner nass und man kann sie dadurch zum Beispiel dann durch den Einsatz von einer Eiskraft, kann man sie dann einfrieren direkt. Das, was normalerweise jetzt so nicht ginge, aber wenn sie nass sind, dann schon. Ja? Oder in einem See stehen, dann kann man sie auch, kann man den See elektrisieren und dadurch nehmen alle Gegner Schaden. Das lädt so ein bisschen zum Experimentieren ein und erlaubt eine gewisse Flexibilität. Das finde ich auch toll.
Vor allem finde ich es auch schön, dass diese Effekte eben nicht nur in der positiven Richtung funktionieren, sondern auch in der negativen. Dass wenn ich jetzt einen Gegner habe, der nass ist und ich gehe da mit Feuer dran, dann ist das halt nicht besonders effektiv, weil das verpufft dann einfach. Und das finde ich schon interessant. Und also ich finde, man muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass es ein Free-to-Play-Titel ist. Und dafür finde ich das schon wirklich sehr durchdacht und sehr schön auch. Also ich finde auch zum Beispiel den Soundtrack total nett. Ja, und die ganze Gestaltung des Spiels für einen Titel, der nichts kostet, finde ich das schon stark.
Da würde ich zustimmen. Also die Musik ist für mich der größte Pluspunkt an Genshin Impact. Das ist eingespielt vom Londoner Symphonieorchester. Da steckt jede Menge Geld und Talent drin in den Kompositionen. Ich würde sagen, das ist durchaus auf einem Niveau von Nino Kuni beispielsweise. Also eigentlich, das ist schon sehr famos. Ja, wir sprechen da also von Ghibli-inspirierten musikalischen Meisterwerken. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Genshin Impact hat jetzt den einprägsamsten Soundtrack, den ich jemals gehört habe. Ich habe neulich gerade irgendwie...
Nein, es ist kein Final Fantasy, ja.
Es ist auch kein Octopath Traveler, aber es ist tatsächlich doch ein enorm hochqualitativer, wunderschöner Score, der perfekt zu dieser Welt und auch zu der Ästhetik passt. Ich habe vor allem auch, ich war etwas erstaunt, als ich dann das erste Mal in Mondstadt angekommen bin und gemerkt habe, es ist natürlich sehr reduziert, 90% der Gebäude kann man nicht betreten, aber es gibt schon auch eine Vielzahl an Figuren, mit denen man interagieren kann, die haben auch alle ein bisschen was zu erzählen an eigener Geschichte und an Lore, man hat kleine Dialoginteraktionen, Dialogentscheidungen, die man treffen kann und vor allem, das fand ich toll, die Dialoginteraktionen werden oft auch belohnt, sodass man dann, wenn gleich keine Quest, aber oftmals irgendwie einen Gegenstand bekommt. Ein Buch, das man dann tatsächlich auch lesen kann. Also so ein Mini-Buch, im Grunde Mini-Geschichten lesen kann. Ja. Da steckt durchaus Arbeit und auch Liebe drin. Das fand ich schon beeindruckend.
Ja, aber vielleicht sollten wir auf diesen Breath of the Wild Vergleich noch mal ein bisschen genauer eingehen, weil der wird auch ganz oft angeführt. Ich habe jetzt auch ein bisschen was gelesen über das Spiel, auch im Vorfeld. Und also wirklich in vielen Outlets kommt immer sofort der Breath of the Wild Vergleich, weil es ja auch, was Open World angeht, aktuell so ein bisschen das Spiel ist, an dem man sich messen muss. Und du hast ja auch leidenschaftlich Breath of the Wild gespielt. Wie findest du denn Genshin Impact im Vergleich dazu? Also mit der Berücksichtigung, dass es nichts kostet.
Zunächst mal denke ich, ist es klar, also Genshin Impact trägt Breath of the Wild auf der Stirn. Sowohl in der Ästhetik der Gestaltung der Welt, aber auch in zahlreichen Gameplay-Elementen. Auch das Elementarsystem, welches wir besprochen haben, ist zu weiten Teilen inspiriert, natürlich auch durch Breath of the Wild. Und ich finde das im Grunde okay. Ich weiß, dass es gab bei der Ankündigung, auch beim Zeigen von Trailern in 2019, das habe ich gefunden, gab es Proteste am Stand des Unternehmens, also des Entwicklerstudios, aufgrund der Tatsache, dass es eben zu weiten Teilen auch Breath of the Wild abrippt, könnte man sagen. Ich sehe das aber eigentlich nicht so streng, weil ich der Auffassung bin, dass Breath of the Wild hat eine enorm einprägende Ästhetik und ein fantastisches Game Design, sodass es nur eine Frage der Zeit war, bis jemand hergeht und sagt, ich nehme mir das jetzt und baue auf diesem Fundament nochmal was anderes und versuche nochmal irgendwie, wir haben eine eigene Richtung einzuschlagen. Dabei muss dann klar sein, dass klar der Vergleich zu Breath of the Wild kommt. Dagegen ist es meines Erachtens nach nicht wirklich spielenswert im Vergleich zu Breath of the Wild. Also ich würde jederzeit sagen, dass Breath of the Wild das um ein Vielfaches bessere Spiel ist als Genshin Impact. Aber ich würde zugleich auch sagen, dass es seine Inspiration mit Würde trägt und versucht, das Beste aus dieser, also aus diesem offensichtlichen Abkupfern zu machen, ohne es zu verstecken, ohne zu behaupten, es ist alles irgendwie eigen, sondern zugleich auch irgendwie zu sagen, das ist hier im Grunde eigentlich Breath of the Wild, aber wir versuchen nochmal einen anderen Drall reinzubringen, so ungefähr.
Ja, wie war das mit Imitation is the most sincere form of flattering oder so?
Ja, ist
da
ja
nicht irgendwie sowas?
Ja, warum? Ja,
also ich finde auch schon, also man merkt es auch sehr stark, auch das mit dem Gleiten zum Beispiel. Ne? Das hat mich auch sofort gedacht, so, ach ja, da ist er wieder, der Link.
Ja. Ja, man hat so Gleitflügel, man kann überall hochklettern und das Hochklettern verbraucht Stamina. Also es ist eigentlich in, wenn man Breath of the Wild gespielt hat, dann kennt man diese Formel in- und auswendig. Das Ding ist halt eben, das muss man, das ist das, weshalb ich mich auch so schwer tue mit Genshin Impact. Auf der einen Seite ist es bewundernswert, dass sie dieses Qualitätsniveau im Kontext eines Free-to-Play-Titels erreichen. Auf der anderen Seite ist es für mich so, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, es gibt aber Breath of the Wild auch schon. Und ich, also es hat mir dann eher noch mal in Erinnerung gerufen, warum ich mich eigentlich viel mehr auf den Nachfolger von Breath of the Wild freue, als auf Genshin Impact.
Das Einzige, wo ich sage, das hat Potenzial vielleicht für mich. Also ich denke, ich werde es noch eine Weile weiterspielen und mal gucken. Dadurch, dass es ja so als Langzeitprojekt quasi angelegt ist, in das immer wieder neuer Content reingespielt wird, neue Welten, neue Charaktere, neues Equipment. Es ist dann quasi wie so ein Breath of the Wild, was ich ja auch sehr geliebt habe, aber was dann halt nicht irgendwann fertig ist und ich muss dann irgendwie warten auf den Nachfolger, sondern was immer weitergeht. Das finde ich interessant. Also es kommt natürlich darauf an, wie man das dann macht, also in welcher Form dann da neuer Content kommt, wie die Abstände sind, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Aber prinzipiell sagt mir das sehr zu, so ein Breath of the Wild zu haben, was immer weitergeht und einfach nicht aufhört, weil ich weiß, dass ich sehr traurig war, als es aufgehört hat.
Ja, ich glaube, da ist so ein bisschen zeigen sich so die Unterschiede in unserem spielerischen Habitus.
Ja. Ja,
weil ich tatsächlich, für mich ist es so, ich bin so froh, dass Breath of the Wild ein Ende hat. Und für mich ist bei Genshin Impact eines der größten Probleme, die ich damit habe, ist, dass es sich oftmals sehr trivial für mich anfühlt. Also ich habe keine Befriedigung dabei, wenn ich irgendwelchen Loot sammle, außer dass ich weiß, okay, jetzt kann ich dann irgendwie meinen XP-Bar wieder so ein bisschen steigern. Da ist einfach da sind die Designprinzipien von Breath of the Wild mir deutlich lieber. Und ich glaube, das liegt natürlich auch an der Gewohnheit, an den Titeln, die wir eher mögen, dass ich es schön finde, wenn ich weiß, ich fange so ein riesen Open-World-Ding an und das endet auch. Das Schlimmste an Skyrim, ja, so toll es auch als Open-World-Game war, aber das Schlimmste an Skyrim war, dass das ständig neue Quests auto-generiert hat, die aber dann so völlig triviale Sammel-Fetch-Quests waren. Nicht, dass es jetzt bei Genshin Impact auch so sein muss. Ich denke, das wird es schon geben, aber ich traue dem Entwicklerstudio durchaus zu, dass sie da auch hochqualitative Inhalte nachreichen. Aber die Qualität von Breath of the Wild erreicht es natürlich nicht.
Aber ich glaube, das ist auch gar nicht möglich in diesem Konzept, also in dieser Art von Spiel. Weil es ist natürlich, ich kann mir vorstellen, dass es anders ist, wenn ich ein in sich abgeschlossenes Spiel produziere, da dann einen hohen Standard zu haben. Als wenn ich ein Spiel habe, was ja immer weitergeht und wo ich immer nachlegen muss, irgendwann lassen die immer nach. Das ist normal, denke ich. Aber ich finde schon so, das Spiel trifft das, was ich erwartet habe, definitiv. Und für Menschen wie mich ist das also momentan absolut super, weil es eben diese Elemente des MMOs, die ich so sehr mag, verbindet mit etwas, was ich halt nicht zwangsläufig mit anderen Menschen machen muss, sondern auch mal sagen kann, ich habe jetzt Feierabend, ich setze mich hier jetzt nochmal eine Stunde hin und mache so ein paar Quests nur für mich alleine und bin aber nicht blockiert, weil ich keine Mitspieler habe. Das finde ich wirklich toll.
Ich muss da noch einen Wermutstropfen einwerfen, von dem ich leider erst erfahren habe, nachdem ich das Spiel auf der PS4 gestartet habe. Die PS4-Umsetzung ist leider nicht empfehlenswert. Das hat mein Spielvergnügen durchaus getrübt. Denn ich habe mir erst tatsächlich auch ein bisschen Gameplay-Videos angeschaut auf dem PC. Und da lief das ja nun wirklich durchaus beeindruckend und sah auch hübsch aus. Also man muss berücksichtigen, es ist nicht nur ein Free-to-Play-Titel, sondern es ist ein riesiger Open-World-Titel, der auf dem PC, einem leistungsstarken PC, durchaus butterweich läuft. Auf der PS4 ist das nicht der Fall. Auf der PS4 ruckelt das, und zwar also gewaltig.
Oh.
Ja, also okay. Da gibt es richtig, richtig Framerate-Einbrüche. Das war für mich gerade, nachdem ich irgendwie so aus God of War kam, was irgendwie so ein extrem raffiniertes Spiel ist und aber auch nie irgendwie großartig irgendwie zuckelt bei allem Grafikbombast, war es dann schon auch erstmal so ein Schock, als ich dann da reinkam und dann gemerkt habe, ach so, man läuft hier irgendwie teilweise mit 15 Frames irgendwie durch die Gegend. Nicht, dass es jetzt total schlimm wäre, aber es gibt noch einen weiteren schwierigen Punkt, weshalb ich sagen würde, wenn ihr da draußen jetzt denkt, das kann man sich ja mal anschauen, auf keinen Fall die PS4-Version nehmen, denn es gibt natürlich die wundervolle Möglichkeit, plattformübergreifend miteinander zu spielen im Koop-Modus, das ist toll. Es gibt eigentlich auch die fantastische Möglichkeit, dass man sagt, ich spiele das auf dem PC und dann habe ich aber zugleich auch, ist ja kostenfrei, die App auf meinem iPhone oder meinem iPad oder an meinem Android-Gerät, ja. Im Grunde muss man sagen, ist das ja auch ein Mobile-Game. Das macht das Ganze noch mal krasser irgendwie für mich, dass ich das unterwegs auch machen kann. Aber die PS4 erlaubt keine Cross-Save-Funktion als einzige dieser Plattformen. Das heißt also, wenn ich jetzt auf dem iPad, ich wollte es nämlich ausprobieren, ich habe gedacht, ich spiele es mal auf meinem iPad Pro, vielleicht läuft es da besser, ja. Kann es ja mal versuchen. Controller-Support auf dem iPad gibt es leider im Moment noch nicht. Aber ich kann dann meinen Account nicht synchronisieren, was mit anderen Plattformen funktioniert. Und das finde ich so schade, dass ich sagen muss, also PS4-Version würde ich nicht empfehlen. Dann lieber auf dem PC oder direkt auf dem Tablet starten, anstatt auf der PS4. So leid es mir tut, aber ja.
Aber was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, abschließend, ist das implementierte Finanzierungssystem, weil wie jedes andere Free-to-Play-Spiel hat auch Genshin Impact eine Möglichkeit gefunden, Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und zwar gar keine so unumstrittene, nämlich haben die ein sogenanntes Gacha-Loot-System. Das hatte ich vorher auch noch nie gehört. So, hä, weißt du? Es ist halt im Endeffekt Lootboxes. Also man kann sich mit dieser Währung, von dem bekommt man so ein paar for free, wenn man startet, deswegen habe ich das auch mal gemacht, kann man sich dann, ja, so, man kann sich Sachen wünschen, man kann Wünsche sich kaufen und dann wird random irgendetwas gedroppt. Das kann natürlich ein super mächtiger 5-Sterne-Charakter sein oder eine super tolle, mächtige 5-Sterne-Waffe. Es ist aber hauptsächlich Trash. Also das muss man so sagen. Es ist hauptsächlich Trash. Das ist natürlich, muss man natürlich kritisch betrachten. Aber ich weiß nicht, hast du das ausprobiert, Stefan?
Ja, ich habe auch die Währung, ich glaube, das sind tatsächlich die Primogems oder so.
Auch, unter anderem. Also man kann für Primogems wünschen und für 2 verschiedene andere Währungen, je nachdem, welche Wunschkiste du bedienen willst. Aber mit Primogems funktioniert alles.
Also diese Währungen, die machen mich fertig. Das macht mich fertig, wenn ich das schon sehe. Man muss da sagen, das ist natürlich auch Teil des Systems, weil klar, die Idee ist sozusagen, ich hatte ja am Anfang unserer Besprechung von Genshin Impact diese Textinteraktion vorgelesen. Und die Idee hinter diesen Währungen ist natürlich, dass du dir mit Geld irgendeine Fantasiewährung kaufst, die Fantasiewährung dann wieder in eine andere umtauscht und vielleicht nochmal in eine andere, damit du letztendlich überhaupt keinen Überblick mehr darüber hast und kein Verhältnis herstellst. Kannst.
Wie viel Geld du ausgeben
hast. Ja, natürlich. Das ist natürlich eine sehr kalkulierte Angelegenheit. Ich habe das gemacht, nicht gegen Geld, aber auch diese frei zugestandene Währung. Man muss auch sagen, wenn man das im Moment spielt, bekommt man auch relativ viel davon, indem man sich irgendwie dann einloggt und sagt, hey, hier, du bist einer der ersten Leute, die das irgendwie spielen, bitteschön. Hab da zwei Figuren auch tatsächlich bekommen. Und das, ach, irgendwie so eine Person, die so Noelle, die Geo-Attacken macht.
Ja, die ist gerade, glaube ich, sogar garantiert, ne, in diesem Starter-Ding.
Und noch ein Elektro-Dude.
Ah, bestimmt Fischl.
Nee.
Fischl habe ich nämlich auch schon dreimal. Fischl ist aber auch...
Ach, du bekommst die auch mehrmals.
Ja, man bekommt die auch mehrmals. Es hat anscheinend sogar einen Sinn. Also man kann seine Charaktere auch leveln. Ich habe jetzt einige Charaktere auf Level 20 und dann kann man die quasi ascenden mit diversen Items, die man sich farmen kann. Und dann kann man die wiederum weiter leveln. Und ich glaube, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, das geht über mehrere Sterne. Und wenn man dann die Sterne voll hat, dann kann man wohl mit Dupletten arbeiten. Aber soweit bin ich.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich das Gacha-System ist mir schon seit längerer Zeit auch bekannt. Das ist im Grunde ja, also Gacha ist, soweit ich weiß, ja sogar eine Onomatopoeia von diesem Geräusch dieser Greifarmmaschine, ja, die dann irgendwie so reingreift und dann so Gatsch und dann macht es halt so dieses Tscha, wenn dann eben so ein Plastikbällchen-Spielfigur da irgendwie in dieser Maschine durch diese Röhren knattert. Und das ist mir schon ein Begriff, verstehe ich auch, ist umstritten. Ich persönlich bin kein Fan davon, würde das auch nicht machen. Ich finde aber auch, man kann schon mit einer gewissen Vorsicht damit umgehen. Ich finde, es ist in Genshin Impact soweit sehr zurückhaltend implementiert. Bislang. Man muss immer sagen, bislang, denn natürlich ist das Interesse, hier Umsatz zu machen. Und es kann durchaus sein, dass im Endgame-Content und auch in weiteren Updates, dass es verändert wird und angezogen wird, dass man stärker noch darauf hingewiesen wird, auf diesen Store und auf die Währungskäufe, die man dann tätigen kann. Aber es ist erstmal recht zurückhaltend. Und wenn man nicht großartig jetzt durch die Menüs kramt, dann merkt man gar nicht so sehr, dass also es ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, innerhalb jetzt dieser ersten Stunden, ich stoße irgendwo an so eine Grenze oder das heißt irgendwie so, hey, willst du nicht mal? Sondern es gibt einen Punkt in der Story, relativ am Anfang, wo es dann heißt, hier, probier doch mal. Und da wird man so ein bisschen angefüttert. Ja. Aber im weiteren Verlauf ist es, glaube ich, nicht mehr so stark.
Also mir hat sich das bisher noch gar nicht aufgedrängt und ich habe ja jetzt doch einige Stunden in der letzten Woche daran gesessen. Ich frage mich halt so ein bisschen, also irgendwo muss da muss noch was Negatives kommen. Also weil sich diese Charaktere zu erspielen, ich meine klar, es ist so dieses typische Sammelverhalten des Menschen. Oh toll, ich will jetzt alle Charaktere haben und das ist natürlich super schön gemacht, toll animiert. Das hat so was richtig Eventvolles, wenn man dann da diese Gegenstände zieht. Aber im Endeffekt kenne ich das gerade von den MMOs, die ich bisher gespielt habe, dass dieser Pay-Content hauptsächlich gerade so im PvP-Bereich, im Endgame dann interessant war. Dass man dann zum Beispiel, wenn ich jetzt die starken Charaktere bräuchte, um eine Form von PvP zu bestreiten, würde ich sagen, okay, finde ich schon nicht so gut, weil da hat man dann automatisch schlechtere Karten, wenn man kein Geld in das Spiel investiert. Das wäre dann damit also Pay to Win. Aber das sehe ich momentan, eigentlich sehe ich gar keine Notwendigkeit dafür, irgendwelche zusätzlichen Charaktere zu haben. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, da muss noch irgendwas kommen, weil im Endeffekt habe ich gar keinen Anreiz dafür, da jetzt Geld reinzustecken, weil ich brauch's ja gar nicht. Und das, da irgendwie kommt da noch was Fieses, da bin ich mir irgendwie recht sicher.
Die Befürchtung habe ich tatsächlich auch. Auf der einen Seite, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, auf der anderen Seite aber muss man klar sagen, also das Gacha-System ist darauf ausgelegt, sich an diejenigen Personen zu richten, die vulnerabel sind für Glücksspiel und für Glücksspielabhängigkeiten. Die Chancen, irgendwie tatsächlich so eine Figur zu bekommen, liegen in der Regel irgendwo zwischen 0,5 und 2%. Und dann ist es also so, dass man versucht, möglichst auf Leute zu setzen, die vulnerabel sind und vielleicht auch ein höheres Einkommen haben und dann sogenannte Wale heranzuzüchten, die regelmäßig Geld in das Spiel stecken.
Die Whales, ja. Whales,
ja, und das ist natürlich ein, also ökonomisch und oder also ökonomisch sinnvoll, moralisch vollkommen verwerflich, wie ich finde. Also das finde ich tatsächlich ekelhaft. Aber nun, das ist, man muss immerhin auch dafür halten, dass sie eben bislang, und das ist ja nur die Urteilsbasis, die wir haben, es jetzt nicht allzu offensiv und allzu drastisch machen. Da gibt es andere Free-to-Play-Titel, die sind da viel krasser unterwegs als Genshin Impact.
Aber was ich halt auch so, was sich mir nicht so erschließt, ist, ich habe ja nichts davon, ein Whale zu sein. In jedem MMO sieht man die rumlaufen und man weiß sofort, oh jo, guck mal, der Kescher da hinten, haha, der Whale. Weil man erkennt sie, weil sie die tollen Kostüme haben und die tolle Ausrüstung und überhaupt. Aber dieses Spiel hat ja keine soziale Komponente. Das heißt, dieser Faktor von, ich will das haben, um mich zu profilieren, damit andere irgendwie sehen, dass ich irgendwie hier den tollsten Charakter habe. Und das fällt ja alles weg. Also ich wüsste jetzt nicht den Anreiz, warum ich ein Whale werden sollte in Genshin Impact.
Ja, ich glaube, das funktioniert weniger rational. Also man hat ja auch nicht wirklich sonderlich viel davon, alkoholabhängig zu sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass es durchaus Leute gibt, die einfach dann, die das dann vielleicht spielen und die das dann vielleicht 40, 50 Stunden spielen und immer nur vielleicht ganz selten, wenn überhaupt, mal Geld investieren. Und dann aber dieser, was ich bei mir selber gut nachvollziehen kann, ist, wenn ich sehr viel in einem Spiel gemacht habe, dann bin ich umso motivierter, den Rest auch noch zu machen. The risk of sunken costs. Und dann zu sagen, das schaffe ich jetzt auch noch, das mache ich jetzt auch noch, das jetzt sammle ich auch noch die 200. Feder in Assassin's Creed, weil jetzt habe ich schon so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Mechanismus, auf den es ansetzt, dass man dann im Nachhinein sagt, hey, dir fehlen aber jetzt noch diese und jene Figuren. Und hier gibt's jetzt noch die Special-Figur, die gibt's aber jetzt nur für 2 Wochen oder nur an diesem Wochenende. Und dann fängt man an und steckt ein bisschen Geld in die Sache und dann geht es weiter und weiter, bis man tatsächlich auf einmal feststellt, dass man irgendwie 400 Euro, und das ist dann noch im Verhältnis für einen Whale recht wenig, 400 Euro in Genshin Impact investiert hat. Und da habe ich mir auch nochmal rausgesucht, den Umsatz tatsächlich bislang, denn man am ersten Tag zum Release von Genshin Impact allein auf den iOS-Plattformen hat Genshin Impact 1,84 Millionen US-Dollar umgesetzt. Also
wow.
Nur auf iOS. Also PC und PS4 gar nicht mit eingerechnet und auch Android nicht. Also es ist schon wirklich beachtlich. Und bislang, ich glaube in der ersten Woche nach Release, wir sind jetzt etwas mehr als 2 Wochen nach Release, aber so in der ersten Woche waren es glaube ich 60 Millionen Umsatz. Das heißt also, die haben, wenn das ungefähr so weitergeht, dann haben die in einem Monat, in 2 Monaten, vielleicht auch 3, haben die ihr komplettes Entwicklungsbudget drin und danach geht's aufwärts mit dem Umsatz. Also das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend.
Ja, erstaunlich.
Ich würde vielleicht einen Punkt noch anbringen, da wir jetzt gerade schon über das problematische Gacha-System gesprochen haben. Man muss in dem Kontext auch immer berücksichtigen, wir sprechen über eine chinesische Produktion, so sehr sie sich auch als JRPG als JRPG hergibt oder ja, als JRPG zu erscheinen versucht. Und man muss da auch einfach sagen, da gibt es natürlich auch politische Probleme. Wir hatten mehrfach natürlich über die Proteste in Hongkong gesprochen, auch über den Bann von Blitzchung durch Blizzard. Und hier ist es auch so, dass ich habe dann einen Artikel gefunden, den verlinke ich in den Shownotes. Auch hier in Genshin Impact ist es etwa so, dass im Ingame-Chat, den habe ich noch nicht freigeschaltet, ich nehme an, der wird dann relevant, wenn man im Koop unterwegs sein kann. Im Ingame-Chat sind solche Begriffe wie Taiwan, Hongkong oder auch Winnie the Pooh, da ja der chinesische Präsident, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Xi Jinping, glaube ich?
Oh, weiß ich nicht.
irgendwas, also Xi Jinping, ja, sehr allergisch darauf reagiert, wenn er mit Winnie the Pooh verglichen wird. Das heißt also, wenn man diese Begriffe verwendet, Taiwan, Hongkong oder Winnie the Pooh, dann werden die im Chat, im Ingame-Chat automatisch zensiert. Das machen auch andere chinesische Produktionen, aber es ist immer darauf hinzuweisen, dass natürlich hier auch politisch problematische Implikationen mit einhergehen. Ich würde vielleicht, soll ich ganz kurz mein Fazit machen und dann du deins, Tascha? Weil ich glaube, deines ist etwas etwas befriedigender, etwas positiver vielleicht.
Ja, gerne.
Mein Fazit zu Genshin Impact, soweit, mein Ersteindruck, muss ich sagen, nicht mein Fazit. Ich persönlich hatte selten so große Schwierigkeiten, meine Eindrücke auf den Punkt zu bringen, wie im Falle von Genshin Impact. Ich finde, es hat wirklich tolle Elemente. Ich finde man könnte es als dreiste Kopie bezeichnen, aber ich finde, es ist auch eine sehr würdevolle Kopie von Breath of the Wild, zum Großteil gelungen und dem Spielvergnügen zuträglich. Ich bin von einigen Aspekten regelrecht beeindruckt. Der Erzählung, die ist jetzt nicht super innovativ, aber für einen Free-to-Play-Titel durchaus toll. Figurenzeichnungen, die Atmosphäre in den Städten, die orchestrale Komposition, des Score, fantastisch. Und auch das, im Kern gefällt mir auch das Spielsystem zugleich, aber neben der Tatsache, dass die PS4 als Plattform nicht empfehlenswert ist, aus technischen Gründen, ist es ein Spiel, das sich für mich sehr trivial irgendwie anfühlt und mich nie wirklich zu involvieren versteht. Es fühlt sich für mich alles so ein bisschen an, als wäre es eine würde es allerlei andere Spiele amalgamieren. Also es verbindet unterschiedlichst interessante Elemente, aber für mich ist es jederzeit irgendwie zu bevorzugen, dann die Titel zu spielen, aus denen diese Elemente jeweils stammen. Und da es viele Sachen gut kopiert, aber nichts so gut wie die Vorlage der Kopie, habe ich das jetzt eine Woche gemacht als Vorbereitung für diese Sendung, werde es aber nicht weiterspielen.
Danke, Stefan. Das war doch gar nicht so negativ. Ja, also mein Fazit ist durchaus positiv aktuell, mein Ersteindruck von Genshin Impact. Einfach weil das für mich nicht mit diesen Startschwierigkeiten verbunden war, glaube ich. Weil jemand, der viele Online-Rollenspiele spielt, also wenn man da sowieso eine Neigung zu hat und das gerne macht, das ganze Grinden und Leveln und Farmen und wenn einem diese Mechaniken vertraut sind und wenn man die gerne mag, dann ist Genshin Impact auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich meine, es kostet nichts. Das heißt, sich das anzuschauen und zu gucken, ob es zusagt oder nicht, kann man durchaus machen. Mir hat's gut gefallen. Ich werde auch noch ein paar Wochen weiterspielen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jetzt das Game meines Lebens wird und dass ich dann irgendwie in 2 Wochen so ein armer Genshin Impact Whale bin. Das glaube ich auch nicht. Aber so bisher macht es mir Spaß und ich bin gespannt, wann ich an den Punkt komme, weil das ist jetzt der Punkt, der mich neugierig macht. Wann kommt das, dass ich sage, ich müsste jetzt theoretisch mal irgendwie in dieses Gacha-System. Also kann ich das wirklich bis zum Ende spielen ohne oder geht das gar nicht? Das heißt, ich werde weiter Eindrücke sammeln. Mir gefällt es gut für Freunde von Online-Rollenspielen und generell auch so diese JRPG-Freunde bestimmt auch ein Versuch wert.
Liebe Leute da draußen, wir danken recht herzlich fürs Zuhören. Wie ihr wisst, ist Pixel-Diskurs ebenso wie Genshin Impact, wollte ich schon fast sagen. Ein kostenfreies Projekt. Auch dieser Podcast ist kostenfrei.
Aber ohne Lootbox-System.
Genau, ohne Lootbox, ohne Gacha-System. Und im Gegensatz zu Genshin Impact ist der Pixel-Diskurs-Podcast auch unabhängig von der chinesischen Regierung. Und all diese Dinge sollen unserer Überzeugung nach auch so bleiben. Deshalb schalten wir keine Werbung, wir haben keine Paywall und wir produzieren auch keinen exklusiven Bonus-Content, mit dem wir euch zu locken versuchen. Stattdessen zählen wir einzig und allein auf eure Unterstützung. Auf pixeldiskurs.de findet ihr einen Unterstütze uns Button. Der führt euch zu unserer Steady-Kampagne. Und da könnt ihr uns für 1 Euro unterstützen, für 5 Euro fördern und für 10 Euro werdet ihr sogar Sponsoren samt einer optionalen namentlichen Erwähnung. Wir danken tatsächlich auch für das Sponsoring in dieser Woche Sebastian Stanke und Alan Madden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, ohne Geld in die Hand zu nehmen, dann sind wir damit auch selbstverständlich sehr glücklich. Ihr könnt uns gerne ein Abo schenken, eine positive Bewertung auf dem Podcast-Service eurer Wahl und uns natürlich auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram besuchen. Tascha, du sagtest gerade schon im Vorgespräch der Folge, dass uns tatsächlich noch ein einziger Instagram-Follower fehlt zu 100 Followern.
Oh ja.
Und wer weiß, vielleicht kommen dann ja Ballons aus eurem Telefon. Gerne könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.